Der Text lag seit Donnerstag im Postfach. Eine fertige Pressemitteilung über mich, eine Seite DIN A4. Gebraucht hätte es nur noch ein kurzes Ja von mir. Rausgegangen ist sie Sonntagmittag. Komplett anders, als wie sie reingekommen ist. Dazwischen lagen 3 Tage, in denen ich weitergearbeitet habe. Mails beantwortet, Termine wahrgenommen. Nichts Besonderes, außer der Tatsache, dass ich die Datei immer wieder geöffnet und genauso schnell wieder zugemacht habe. Am 3. Tag habe ich gemerkt, dass es nicht am Text lag und dass es nicht das erste Mal war, dass mir das passiert. Das leere Feld in einer Speaker-Anfrage, in dem 3 Sätze über mich stehen sollen. Und ich sitze davor wie vor einer Prüfung, für die ich nicht gelernt habe. Die Über-mich-Seite, an der ich seit Jahren auf meiner eigenen Homepage schraube und die nie fertig wird. Und die Presseanfrage, die eine Kurzbio will, 200 Zeichen, aber ich schicke stattdessen einen Lebenslauf, weil Stationen leichter sind als eine Aussage. Und dann war da noch der Frühstückstisch, 2 Wochen vorher. Wir hatten am Abend davor lange zusammengesessen, gut gegessen, guten Wein getrunken, so wie man das mit Freunden tut, bei dem man sich vorher nicht überlegen muss, worüber man redet. Am nächsten Morgen saßen wir noch gemütlich beim Frühstück und haben weitergesprochen. Und irgendwann, mitten aus dem Gespräch heraus, fragte Johannes: Sag mal, Maya, wir sehen viel von dir. Was machst du eigentlich genau? Danach war, wie eben hier in diesem Podcast, ein Moment lang Stille. Bei mir und am Tisch. Ich fühlte mich ein bisschen ertappt. Das war ein richtig schöner Morgen. Und dann kam sie wieder, diese Frage. Und sie war nicht unangenehm, weil sie neu gewesen wäre. Sie war unangenehm, weil ehrlich antworten heißt, ich muss jetzt über mich erzählen. Ein leeres Formularfeld, eine Seite über mich, die nicht fertig wird, ein Lebenslauf statt einer Kurzbio und eine Frage von einem Freund beim Frühstück. Jedes einzelne davon für sich ist nichts, worüber man lange nachdenkt. Erst an diesem 3. Tag, an diesem Sonntagmorgen, vor dieser Seite über mich, lagen sie irgendwie alle gleichzeitig auf dem Tisch. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, was sie zusammen ergeben. Das ist ein Muster. Und ich bin fest davon überzeugt, es ist nicht meins allein. Und dann kommt noch dazu, was ziemlich stark nachhängt oder das mir bis heute nachgeht. Seit mehr als 10 Wochen arbeite ich nun mit Elke an meiner Positionierung. Elke ist Business-Architektin und für mich ist sie die, die mir die Fragen stellt, die ich mir selbst nicht stelle. Und die nicht weitergeht, bevor ich sie ehrlich beantwortet habe. Und das ist auch das, was uns verbindet. Was Elke mit mir macht, mache ich für andere, für meine Kunden. Ich weiß also ziemlich genau, was so eine Frage anrichtet, wenn sie sitzt. Und ich kaufe sie mir trotzdem ein. Ich will sogar sagen, genau deswegen kaufe ich sie mir ein. Wir haben während unserer Zusammenarbeit sehr stark mal wieder an meiner Positionierung gearbeitet. Ich mache das nicht zum ersten Mal und wir waren an dem Freitag nach der Pressemitteilung, die in meinem Postfach war, gerade fertig geworden. Soweit man das bei einer Positionierung jemals wird. Und wir waren zufrieden. Und als der Text dann da lag, ist mir trotzdem nicht leicht gefallen, das, was wir erarbeitet hatten, aufzuschreiben und sichtbar zu machen. Fertig war es. Gesagt hatte ich es noch nie. Das hier ist also keine Folge darüber, wie man sich besser verkauft und ich bin nicht die, die es kann und es euch jetzt erklärt. Ich bin die, die seit 2008 auf Branchenbühnen steht und seit über 20 Folgen anderen das Mikro hinhält und die bei 2 Sätzen über sich selbst ins Stocken gerät. Ich habe gedacht, wenn es mir so geht, geht es anderen vielleicht auch so. Deswegen mache ich diese Folge. Also, Donnerstagmorgen, 8:15. Ich lese auf dem Handy eine Seite über mich. Da standen meine Stationen. 15 Jahre Gastro, 10 Jahre Einkauf, selbstständig seit 2014, am Wein seit 2002. Kein Wort davon war falsch. Ich hätte jede einzelne Zeile unter Eid bestätigt. Und trotzdem hätte niemand nach dem Lesen sagen können, was ich eigentlich mache. Man hätte sagen können, wo ich überall war. Ich habe das Handy weggelegt und bin in den Tag gestartet. Die Tage danach waren, ja, ich will sagen, normale Arbeitstage. Ich hatte Termine, ich habe Anfragen bearbeitet, die wirklich Vorrang hatten. Ich hatte den ganz gewöhnlichen Stapel, den jeder von euch auch hat. Und daneben ganz plötzlich auch die Wäsche, der Geschirrspüler, die Betten, die abgezogen werden mussten und natürlich Kochen. Kochen ist schließlich mein Yoga. Alles war auf einmal dringend, obwohl es es gar nicht war. Nur, um nicht an diese Datei zu müssen. Und dazwischen habe ich sie immer wieder aufgemacht, ein paar Zeilen gelesen und wieder zugemacht. Erst am Freitag habe ich angefangen, daran herumzuschrauben. Ich habe einen Satz nach vorn gezogen, ein Wort ersetzt und das zweite wieder zurückgetauscht. Am Samstag habe ich eine Antwort-Mail geschrieben. Die habe ich nicht abgeschickt, weil ich beim nochmal Lesen gemerkt habe, dass darin nichts steht, außer irgendwas stimmt mit dieser Pressemitteilung nicht. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Und wenn mir ein Kunde sowas geschickt hätte oder schicken würde, würde ich ihn anrufen und fragen, was er eigentlich genau damit meint. Und am Samstagabend ist mir aufgegangen, dass ich die ganze Zeit an der falschen Stelle gesucht hatte. Einen Text über einen Menschen kann man nur so klar schreiben, wie das, was dieser Mensch geliefert hat. Und ich hatte geliefert. Stationen, Jahreszahlen, Themen, wo ich überall gearbeitet habe. Alles außer einer Aussage. Wer daraus einen Text baut, baut eine Liste. Und zwar eine ordentlich gemachte. Es geht gar nicht anders. Und jetzt kommt ein Teil im Podcast, bei dem ich mich am liebsten gar nicht so lange aufhalten möchte. Genau das ist meine Arbeit. Betriebe rufen mich wegen einer Sache an, die sie benennen können. Sowas wie unsere Erträge sinken, der Service läuft nicht rund, wir haben ein Kommunikationsproblem im Team. Und fast nie liegt die Ursache da, wo der Anruf hinzeigt. Ich laufe dann durch das Haus oder durchs Unternehmen, ich stelle meine Fragen und an den Antworten sehe ich, wo es wirklich klemmt. Dafür werde ich bezahlt und ich bin gut darin. Bei mir selbst hat es leider 3 Tage gebraucht. Ich habe an diesem Samstag sehr lange an dieser Datei gesessen und irgendwann habe ich aufgegeben und bin ins Bett gegangen. Aber von ruhig schlafen konnte keine Rede sein. Es hat immer wieder im Kopf gespukt, die ganze Nacht. Also Sonntagmorgen, 4 Uhr, hellwach, ran an die Buletten. Alles auf Anfang, habe ich gedacht. Ich habe die Pressemitteilung komplett neu geschrieben. Und zwar mit demselben Material. Dieselben Jahre, dieselben Stationen, alles, was ohnehin da war und geprüft ist. Ich habe nichts dazu erfunden und nichts weggelassen, was stimmt. Ich habe nur endlich selbst hingeschrieben, was ich mache. Das hat fast nochmal 6 Stunden gedauert. 6 Stunden für eine Seite, in der nichts stand, was ich nicht vorher schon wusste. Und als sie fertig war, da kam nicht etwa Erleichterung. Nein, es kam Angst. Was sagt die, die die erste Version geschrieben hat, wenn sie sieht, dass ich alles neu gemacht habe? Und dahinter, noch ein bisschen leiser, und was, wenn meine Version gar nicht passt? Da war sie also. Ich hatte es hingekriegt, nach 3 Tagen und einer Nacht, in der ich kaum geschlafen habe. Und das Erste, was ich danach getan habe, war, mir Sorgen zu machen, ob ich das gedurft habe. Und in dem Moment fiel mir wieder das Gespräch vom Frühstückstisch ein. Aber fangen wir mal an dem Abend davor an. Johannes und Julia sind Freunde seit vielen Jahren und Winzer. Wir hatten uns in einer Weinbar verabredet, zum Ratschen, Essen und was probieren. Ich bin seit sehr langer Zeit Fan ihrer Weine und deshalb ist Wein auch immer Thema, wenn wir uns sehen. Wir verkosten, wir ordnen ein, wir fragen uns, was der eine anders macht als der andere Winzer und ob anders in dem Fall auch besser heißt. Für mich machen die beiden konstant hohe Qualitäten und das seit Jahren. Und sie machen wirklich tolle Weine. Aber sie sind nie laut, sie sind nicht gehypt, sie sind einfach lange da. Und irgendwann an diesem Abend kamen wir auf das, was gerade los ist im Wein. Ein Markt, der rückläufig ist und die Frage, wie man als Winzer da überhaupt noch mithält. Und mittendrin die andere Frage, ob es den gehypten Weingütern eigentlich genauso geht, weil man sie so präsent wahrnimmt, dass man sich kaum vorstellen kann, sie hätten auch mit dem Verkauf zu kämpfen. Was sichtbar ist und was stimmt, sind eben immer 2 verschiedene Dinge. Über das Thema Hype und gehypte Weine, Winzer, Restaurants habe ich beschlossen, eine eigene Folge zu machen. Das würde hier den Rahmen sprengen und auch diese Folge nur verwässern. Und ich nehme in diese Folge dann auch gleich noch eine Frage mit, die mir immer wieder gestellt wird. Ist es das wert? Schmeckt man die vielen Euros? Beim Wein, beim Menü, bei was auch immer. Aber an diesem Abend lief es nämlich auf etwas anderes hinaus, auf eine Frage, die die beiden mir gestellt haben. Braucht es heute mehr Sichtbarkeit? Und wenn ja, wie macht man das denn? Und das ist keine Frage nur von Winzern. Genau diese stellen mir meine Händler, meine Großhändler, meine Gastronomen und die Hotels, mit denen ich arbeite. Und ich musste gar nicht lange überlegen. Ich sagte ihnen, bleibt bei der Qualität. Diesen Weg geht ihr seit Jahren. Er passt zu euch und er passt zu euren Weinen. Er ist langsamer, das stimmt. Und er wird der sein, der euch am Ende bleibt und der nachhaltig euer Unternehmen trägt. Bleibt bei euch, habe ich noch ergänzt. Ihr seid kein Rampensau-Weingut. Ihr tanzt nicht auf jeder Hochzeit, postet nicht überall und stellt euch nicht zur Schau. Das ist für mich eine andere Kommunikationsstrategie und eine andere Unternehmensstrategie als die von euch beiden. Die ist nicht besser und nicht schlechter. Nur finde ich, eure passt zu euch und sie ist ehrlicher und sympathischer. Und als Beispiel habe ich Ihren Instagram-Kanal gebracht. Den mag ich. Da ist in den letzten Monaten etwas passiert und er ist anders als noch vor einem Jahr. Ob das an Luca liegt, keine Ahnung, aber was ich da sehe, gefällt mir. Die Weinberge waren schon immer schön anzuschauen, die Flaschen sowieso und an den Weinen gab es noch nie etwas auszusetzen. Jetzt sieht man eben nicht nur ein Weingut, sondern auch die Menschen dahinter. Ihr wisst ja, ein Wein ja besteht aus lauter Arbeiten, die man als Weintrinker so halb im Hinterkopf hat. Rebschnitt im Winter, Ausbrechen, Laubarbeit im Sommer, die Lese im Herbst, danach Keller, Ausbau, Abfüllung. Man weiß das alles und man weiß, dass das alles passiert. Und auf dem Kanal sieht man jetzt, wer es macht. Wer die Verantwortung trägt und die schweren Entscheidungen trifft. Und ich finde es einfach schön. Ich finde es schön, wenn die drei sich dabei zeigen. Weil gerade einer von ihnen ja erst anfängt. Also, zeigt euch. Das hätte glatt ein Ratschlag von mir sein können. An dieser Stelle Memo an mich selbst. Maja, hör dir mal deine eigenen Tipps an. Gut, dass ich jetzt einen Podcast habe, dann kann ich mir das ab und zu mal wieder selbst ins Gedächtnis rufen. Also, am nächsten Morgen saßen wir beim Frühstück und haben weiter geredet. Und irgendwann kam von Johannes, glaube ich, diese Frage, sag mal Maja, man sieht ja viel von dir auf Instagram und LinkedIn. Aber was machst du eigentlich genau? Und ich habe erzählt, dass ich mit inhabergeführten Betrieben arbeite, dass es um Führung geht, um Abläufe, dass ich auch Zertifizierungen mache und moderiere. Und dass ich im Einkauf und im Vertrieb zu Hause bin. Ich habe Stationen aneinandergereiht, so wie ich es 2 Wochen später auch der Presse geschickt habe. Nur eben mündlich. Und dann habe ich in die Gesichter geschaut. Alle haben freundlich genickt und gelächelt. Niemand war schlauer als vorher. Das Verrückte daran ist, dass es in Wahrheit gar kein Sammelsurium ist. Bei mir hängt das zusammen und zwar sehr eng. Es ist nie entweder oder, es ist immer beides und meistens noch ein drittes. Der Faden ist da, ich sehe ihn, ich arbeite jeden Tag danach. Nur wenn ich es aufzähle, klingt es wie ein Durcheinander. Und aufgefallen ist mir das nicht an diesem Frühstückstisch. Aufgefallen ist es mir 2 Wochen später an einem Sonntagmorgen um 4 Uhr am Schreibtisch mit einer Seite über mich, die ich gerade neu angefangen hatte. Und jetzt kommt der Einwand, den ich mir selbst stellen muss, bevor ihr ihn stellt. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ich stehe seit 2008 auf Branchenbühnen, ich moderiere Messetage, ich mache Kochshows, ich sitze auf Podien und ich habe einen Podcast. Wenn eine sich zeigt, dann ja wohl ich. Und es stimmt. Nur habe ich in keiner dieser Bühnen jemals über mich gesprochen. Als Moderatorin stelle ich Fragen, das ist mein Job. Ich halte anderen das Mikro hin. In einer Keynote rede ich über die Branche oder über meine Kunden. Auf einem Podium verteidige ich eine Sache, die ich für richtig halte. Und in diesem Podcast stecke ich seit über 20 Folgen drin mit Gästen und solo. Aber auch in den Solo-Folgen erzähle ich nicht von mir, sondern von dem, was ich erlebt habe, von dem, was die Branche bewegt, von dem, was ich gegessen und getrunken habe. Auf einer Bühne bin ich nie nackt. Ich habe immer jemanden dabei, hinter dem ich mich verstecken kann oder hinter dem ich stehen kann. Ein Thema, einen Gast, eine Meinung. Das ist bequem. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich es mir seit 18 Jahren lang sehr bequem gemacht. Die beiden haben mich am Abend gefragt, wie man sichtbar wird. Und ich hatte darauf eine Antwort, und zwar sofort. Am nächsten Morgen haben sie mich gefragt, was ich eigentlich mache. Und ich habe meinen Lebenslauf runtergebetet. Und ich will euch ehrlich sagen, woran das bei mir liegt. Denn Bescheidenheit ist das nicht. Ich bin kein skeptischer Mensch. Nur wenn es um mich selbst geht. Dann geht es nicht um das, was vielleicht nicht stimmt. Selbst bei Sätzen, von denen ich ganz genau weiß, dass sie wahr sind, ist da diese Angst. Stimmt das wirklich? Am liebsten veröffentliche ich dann gar nichts. Aus Angst, jemand könnte es anzweifeln oder widerlegen. Dabei geht es gar nicht, dass es nicht stimmt. Es stimmt ja. Nur ist da dieser Haken, den ich lange nicht gesehen habe. Selbst Elke kommt da manchmal an ihre Grenzen, wenn ich einen völlig richtigen Satz noch ein drittes Mal in Frage stelle. Wer, wenn nicht ich, weiß denn, ob es die Wahrheit ist? Am Freitag saß ich vor der fertigen Seite und dachte, das ist eigentlich ganz schön viel, was du da machst und wo du dich überall hineingearbeitet hast. Und der nächste Gedanke kommt sofort hinterher. Das verwirrt die Leute doch nur. Ich brauche eine klare, spitze Positionierung. Das denke ich. Und das haben mir schon mehrere Coaches gesagt. Und ich habe es, ehrlich gesagt, auch selbst schon an meine Kunden gesagt. Weil ich es so gelehrt und gelernt habe. Und weil es so verbreitet wird. Aber was, wenn das gar nicht so sein muss? Was, wenn es einfach nur meine sein muss und die meiner Kunden? Ehrlich, erlebbar und echt. Ich habe leider darauf keine Antwort. Und ich stelle die Frage hier zum ersten Mal laut und in der Öffentlichkeit. Aber was ich inzwischen weiß, ist das eine. Ich bin nicht bescheiden, ich bin ungeübt. Ich habe 25 Jahre lang geübt, andere gut aussehen zu lassen. Ich habe geübt, ein Team durch einen vollen Samstagabend zu bringen. Ich habe geübt, über Konditionen zu verhandeln, als Verkäuferin genauso wie als Einkäuferin, bis am Ende beide Seiten gut dastanden. Ich habe geübt, Betriebe durch schwierige Phasen zu bringen, durch Corona, durch Umbrüche, die sich niemand ausgesucht hat. Manchmal begleitend, manchmal ganz vorne in der Führung. Ich habe geübt, Weingüter und Winzer zu präsentieren, ihre Philosophie zu erklären, die Gedanken der Menschen dahinter, bis man Lust bekommt, es zu probieren und selbst zu schmecken, ob es stimmt. Ich habe geübt, auf einer Bühne 400 Leute durch einen ganzen Tag zu bringen und sie zu begeistern. Ich habe nie geübt, in einem Satz zu sagen, was ich kann. Genau das hat Johannes mich gefragt. Was mache ich eigentlich genau? Also gut, dann jetzt. Du rufst mich wegen einer Sache an. Ich finde die, die wirklich dahinter steckt. Bei den Menschen, in den Abläufen oder im Sortiment. Ich schaue zuerst auf die Menschen. Dann darauf, ob die Abläufe zu ihnen passen. Und am Ende sitzt jemand am Tisch und merkt nichts von der Arbeit. Genau dann war sie gut. So, das war mein Satz. Ist es mir leicht gefallen? Auf keinen Fall. Ich sitze hier allein vor meinem Mikro in einem Raum und habe trotzdem das Gefühl, ich hätte gerade angegeben. Und vielleicht steckt in diesem letzten Satz sogar ein Teil der Antwort. Meine Arbeit ist dann gut, wenn man sie nicht mehr sieht. Kein Wunder, dass keiner sagen kann, was ich mache. Nur nimmt mir das niemand ab. Kein Text, kein Konzept, keine Positionierung. Es gibt für diese eine Sache keine Abkürzung. Es gibt nur Wiederholung. Was mich aber mehr beschäftigt, ist etwas anderes. Und das sehe ich nicht nur bei mir. Seit ich mich mit dieser Pressemitteilung oder auch schon viele Wochen davor beschäftige, sehe ich es überall. Ihr kennt das bestimmt. Man überlegt sich, ein gelbes Auto zu kaufen und ab dem Moment fahren überall gelbe Autos herum. Vorher war da keins. Dabei waren sie längst da, man hat sie nur nicht gesehen. Ich sitze bei einem Inhaber, der erzählt mir eine Stunde lang von seinem Team. Wie gut die sind, wie lange die schon dabei sind, was die alles stemmen. Ich frage irgendwann, worauf bist du stolz? Was davon ist dein Erfolg als Unternehmer? Und dann wird es still, wie bei mir am Tisch. Und dann kommt, naja, das war ja alles das Team. Ich stehe bei einem Winzer am Stand und er redet eine Viertelstunde über den Jahrgang, über das Wetter, über den Niederschlag, über den Lesezeitpunkt, Über seine eigene Arbeit kein einziges Wort. Als hätte das Wetter den Wein gemacht. Und dann gibt es die Momente, in denen es offiziell wird. Sterneverleihungen, Preisverleihungen, Auszeichnungen. Wer nach vorne geht, dankt dem Team. Ausnahmslos. Das gehört sich so. Und es stimmt. Ja, es ist wichtig. Aber hinter jeder Auszeichnung steht eine Mannschaft. Und dafür sollte man dankbar sein. Das bin ich auch. Aber es steht auch hinter jeder Auszeichnung ein Mensch, ein Unternehmer. Denn ich frage mich, wer hat irgendwann entschieden, wo es hingehen soll? Irgendwer hat ja die Verantwortung übernommen. Und irgendwer übernimmt sie, wenn es schiefgegangen wäre. Irgendwer hat das Team bei Laune gehalten an den Abenden, an denen keiner mehr wollte. Davon höre ich auf diesen Bühnen fast nie etwas. Und ehrlich gesagt, ist mir das erst so richtig bewusst geworden, während ich an dieser Folge gesessen habe. Das Schönste dazu hat mir vor ein paar Jahren unser Nachbarsjunge geliefert oder beigebracht. Er war damals, glaube ich, 6 oder 7. Wir haben zum Vatertag ein Geschenk für seinen Papa gebastelt. Eine Rakete aus Toilettenpapier. Also, meine Tochter, er und ich. Wobei ich an dieser Stelle ehrlich sagen muss, er hatte keine Lust zu basteln. Gebastelt haben meine Tochter und ich. Und als seine Mama ihn später abgeholt und gefragt hat, wer denn nun was gemacht hat, sagte er, ohne mit der Wimper zu zucken, aber Mama, ich hatte die schwerste Arbeit. Ich hatte die Idee. 7 Jahre alt. Und er wird dabei noch nicht mal rot. Ich krieg das bei mir nicht hin. Aber es gibt eine Person, die das kann. Und sie war im März in diesem Podcast zu Gast. Antje de Vries, Folge 10. Wir haben darüber geredet, warum unsere Branche bestimmte Projekte braucht. Und irgendwann hat Antje einen Satz gesagt, den ich damals großartig fand und dessen Tragweite ich erst jetzt richtig verstehe. Sie hat gesagt, unsere Branche hat einen ganz großen Minderwertigkeitskomplex. Diese Intensität, diese Macht und dieses Wissen, was in der Branche steckt, das traut sich keiner laut zu sagen. Deswegen springen wir auf alle möglichen Züge auf, sind verunsichert und trauen uns nicht mal genau hinzugucken. Und dann kam der Teil, für den ich sie so sehr liebe. Sie hat von Köchinnen oder Köchinnen-Arroganz gesprochen. Nee, wir sind das, was wir können. Ich habe so eine richtig krasse Köchinnen-Arroganz, hat sie gesagt. Und ich glaube, das braucht es auch. Wir sind die Profis und sollten das auch leben, sagte sie damals. Ich fand das Wort damals gut, ohne es ganz zu verstehen. Arroganz ist ja nichts, was man haben will. Aber genau das ist ihr Punkt. Wir haben so viel Angst davor, arrogant zu wirken, dass wir am Ende lieber gar nichts sagen. Und deshalb nimmt sie ausgerechnet das Wort, vor dem wir uns fürchten, und beansprucht es für sich. Und Antje meint keine Arroganz gegenüber dem Gast, auf gar keinen Fall. Sie meint das, was eine Handwerksmeisterin oder genauso wie ein Handwerksmeister ganz selbstverständlich, ohne dass es irgendwer komisch findet, über sich sagt. Ich kann das, ich habe das gelernt, ich lasse mir das nicht erklären. Unserer Branche fehlt das und mir auch. Und weil uns dafür das Wort fehlt, hat Antje sich eins geliehen, das wehtut. Ich habe genickt und ich habe es damals unterschrieben und würde es heute wieder unterschreiben. Und 5 Monate später sitze ich Sonntagmorgen 4 Uhr vor einer halben Seite oder einer Seite über mich und komme nicht weiter. Jetzt könnte man sagen, gut, dann sind wir eben alle ein bisschen zurückhaltend, das ist ja nichts Schlimmes. Ist es aber. Und zwar an 3 Stellen, die richtig Geld kosten. Die erste ist der Preis. Wer über den Jahrgang redet, verkauft Wetter und Wetter bezahlt niemand. Wer über seine Entscheidungen redet, verkauft Arbeit und Arbeit hat einen Preis, den man verhandeln kann. Das genau ist der Unterschied zwischen einer Flasche, die im Regal steht, und einer, über die jemand etwas erzählen kann. Die zweite ist, gefunden zu werden. Wenn jemand einen Betrieb sucht, einen Partner, eine Beraterin, einen Lieferanten, dann findet er nicht den Besten, sondern den, über den etwas gesagt wird, den er lesbar findet. Das ist unfair und es ändert nichts daran, dass es so ist. Und die dritte ist die, die mir am meisten nachgeht. Menschen gehen nicht wegen Geld. Sie gehen, wenn sie nicht wissen, wofür sie eigentlich jeden Tag antreten. Wenn im Haus niemand ausspricht, was hier gebaut wurde und warum das etwas Besonderes ist, dann arbeitet man eben irgendwo. Und irgendwo kann man überall arbeiten. Ich sage seit Jahren einen Satz auf Bühnen und auch hier im Podcast. Und ich meine ihn wirklich ernst. Wir brauchen Menschen, die bleiben wollen. Nur bleiben Menschen nicht bei etwas, das ihnen niemand erklärt hat. Und erklären heißt eben nicht nur reden. Menschen verlassen keine Unternehmen, sie verlassen Menschen. Menschen bleiben bei Menschen. Und dafür müssen sie sich zeigen. Ein Leitbild an der Wand reicht dafür nicht aus. Auch wenn ich die selbst mit meinen Kunden erstelle. Das Problem ist nicht das Leitbild, das Problem ist, wenn es dort nur hängt und sonst nirgendwo. Ein gutes Leitbild braucht die Wand eigentlich nicht. Man lebt es als Unternehmer jeden Tag und das Team könnte es auch sagen, ohne hinzuschauen. Und den Chef, der einmal aufzählt, wofür er morgens wirklich aufsteht, den vergisst keiner mehr. Genau das macht es später auch leichter, ein Leitbild in einer Beratung überhaupt in Worte zu fassen. Und das gilt nicht nur fürs Team, das spüren auch Gäste und Kunden. Und das gilt für mich genauso. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt kann. Ich habe für 200 Zeichen über mich 3 Tage und eine durchwachte Nacht gebraucht. Ich erzähle euch das, weil es mich beschäftigt, nicht weil ich es gelöst hätte. Aber ich weiß jetzt wenigstens, dass es kein Wesenzug ist. Es ist eine Übung, die ich nie gemacht habe. Und das ist eine ziemlich gute Nachricht, weil man Übungen nachholen kann. Und damit komme ich zu meinem Royal to go in dieser Folge. Mein Royal to go ist heute doppelt, weil ich mich für eins nicht entscheiden konnte. Das erste, schaut euch mal den Kanal von Johannes und Julia an oder probiert ihre Weine vom Weingut Becker Landgraf. Sie sind meine Freunde, das sage ich hier ehrlich dazu. Empfehlen würde ich es trotzdem. Ihre Weine sowieso, weil die sind seit Jahren auf einem absoluten Top-Niveau. Aber im Moment lohnt sich vor allem der Blick auf den Kanal, weil man dort gerade sehen kann, wie das geht. Nicht lauter werden, sichtbarer werden. Und das zweite ist kein Ort und kein Wein, sondern ein Satz von einem 7-Jährigen, der beim Basteln keinen Finger krumm gemacht hat und trotzdem völlig zu Recht gesagt hat, aber Mama, ich hatte die schwerste Arbeit, ich hatte die Idee. Also, wenn euch das nächste Mal jemand fragt, wie das bei euch lief, dann sagt zuerst einen Satz über euch und dann übers Team. Das ist genauso wichtig, das Team, aber ihr seid es eben auch. Wir haben heute gelernt, gut sein reicht nicht. Man muss auch darüber sprechen. Das gilt für euch, nicht nur für den Betrieb. Und ich höre mich selbst reden. Natürlich gilt das auch genauso für diesen Podcast hier. Der Instagram-Post zur Folge mit Heiko Antoniewicz hatte über 30.000 Aufrufe. Der Podcast selbst wächst stetig. Wir liegen bei fast 2.500 Downloads. Ich gehe davon aus, bei Erscheinen dieser Folge sind es wahrscheinlich schon mehr. Deshalb meine Bitte, teilt diesen Podcast, schreibt mir, empfehlt ihn oder mich weiter an jemanden, der gebrauchen könnte, was ich kann oder der diesen Podcast einfach hören sollte. Ich bin Maja Kirsch, Gastgeberin bei Kirsch Royal, einer Produktion von Studio Venezia, der Podcast Company.